NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Dass er sich keine Freunde in Deutschland machen würde, wenn er den deutschen Außenminister nicht empfängt, das wusste Benjamin Netanyahu. Was bewog ihn also, so schroff zu reagieren, als Sigmar Gabriel darauf bestand, im Rahmen seiner Israel-Reise die regierungskritischen Vertreter von B'Tselem und von Breaking the Silence, und zwar ausschließlich diese beiden, als Vertreter der Zivilgesellschaft zu treffen. Israelische wie deutsche Politiker und Kommentatoren sind sich einig, Netanyahus Motive waren in erster Linie innenpolitischer Natur. Mit dem Eklat punktet der israelische Ministerpräsident im für ihn überlebenswichtigen Lager der Rechten und radikalen Rechten. Deren Applaus war ihm sicher. Nun hat Netanyahu in einem Interview mit der Bild-Zeitung nochmal nachgelegt und Gabriel als instinktlos bezeichnet. Viele Kommentatoren auf deutscher wie auf israelischer Seite hoben hervor, der deutsche Außenminister hätte zumindest auch den Kontakt zu weiteren Initiativen oder zu jüdischen Opfern palästinensischer Terroranschläge suchen können, um einen etwas repräsentativeren Eindruck zu gewinnen. Daran war er scheinbar nicht interessiert. Was waren seine Motive? Der Historiker und Publizist Michael Wolfson in München kennt die deutsche wie die israelische Gesellschaft sehr genau. Herr Wolfson, wollte auch Sigmar Gabriel einen Eklat?
Es scheint so. Ich habe mir das Besucherprogramm angeschaut von Herrn Gabriel, wie es festgelegt war. Ich habe auch noch mit dem Amt selbst gesprochen.
Dem Auswärtigen Amt?
Mit dem Auswärtigen Amt. Wenn man sich das alles ansieht und die Vorgeschichte kennt, Stichwort, das ist ja in den letzten Tagen immer wieder gesagt worden, im Jahre 2012 nannte Gabriel die israelische Palästinenserpolitik, zumindest in Hebron, ein Apartheid-Regime. Das heißt, es hatte sich längst etwas aufgestaut. Es ist im Vorfeld natürlich auch darauf hingewiesen worden, dass B'Tselem und Shavrim Shtikaze, die beiden vor allem genannten zivilgesellschaftlichen Organisationen, problematisch seien und als Provokation wahrgenommen. Das ist alles völlig legitim, wenn Herr Gabriel das macht, aber nun so zu tun, als ob die geplante Provokation, die ganz eindeutig auf Krawall gebürstet war, zu Überraschungseffekten geführt hat, das ist nur Maskerade. Es war sehr ungeschickt, es war genauso ungeschickt von Netanyahu. Also es ist ganz eindeutig, wenn man das nüchtern betrachtet, eine geplante Provokation gewesen. Und Netanyahu hat bezogen auf die deutsch-israelischen Verhältnisse den Fehler begangen, in diese Falle zu tappen.
Angela Merkel hat sich hinter Sigmar Gabriel gestellt und schon im Februar wurden auch die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen abgesagt, zu denen sich etliche Minister beider Seiten in Israel hätten treffen sollen. Nähern wir uns einem Wendepunkt der Beziehungen zwischen den beiden Staaten?
Der Wendepunkt ist längst erreicht in der Gesellschaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass seit 1981 Israel nachweisbar in allen verfügbaren Umfragen zu den unbeliebtesten Staaten in der bundesdeutschen Öffentlichkeit zählt. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, dass es eine Deckungsgleichheit geben wird zwischen der Israel-Distanz in der bundesdeutschen Gesellschaft und der bundesdeutschen Politik, die bislang right or wrong Israel gesagt hat. Das ist längst nicht mehr der Fall. Aber insofern muss man auch Gabriels Provokation als Teil seiner wahlpolitischen Strategie betrachten.
Deutsche Freunde Israels besorgt ja die Entwicklung des Landes. Also so schreibt zum Beispiel Jacques Schuster in der Zeitung Die Welt, traditionell ein sehr israelfreundliches Blatt des Axel Springer Verlages. Das Land entferne sich von westlichen Idealen, Bürgerrechtsbewegungen würden unter Druck gesetzt, Theatern Subventionen gestrichen, wenn sie sich weigern, Gastspiele in Siedlungen abzuhalten, oder es würden Romane aus dem Unterricht in den Schulen genommen, nur weil sie von der Liebe eines palästinensisch-israelischen Paares handeln. Hat er recht oder überzeichnet Jacques Schuster?
Nein, Jacques Schuster ist ein hochintelligenter, hochinformierter, integrer Journalist, den auch die Sorge umtreibt, dass sich die israelische Gesellschaft in weiten Teilen jedenfalls radikalisiert hat. die dauerhafte Konfrontation, wo es Reaktion und Gegenreaktion gibt, führt auf beiden Seiten zu einer Radikalisierung und zu einer Brutalisierung in Wort und Tat. Das ist keine einseitige Geschichte. Es ist auf der palästinensischen Seite noch viel, viel radikaler. Und ohne eine Friedensregelung wird sich das auf beiden Seiten fortsetzen.
Lassen Sie uns kurz über Breaking the Silence sprechen. Es ist eine Organisation israelischer Armeeveteranen und Reservisten, die systematisch Informationen sammeln und offen über Verstöße der Armee gegen ihre eigenen Vorschriften berichten in den besetzten Gebieten im Umgang mit Palästinensern. Ich las, dass auch andere Regierungsvertreter, dass sogar Bundespräsident Gauck schon mal Breaking the Silence getroffen haben und dass es nie ein großes Drama war.
Das ist richtig, aber Gabriel hat eine andere Vorgeschichte als Gauck, Stichwort Israel als Apartheid-Regime zu bezeichnen.
Das war der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn aus München zu dem Eklat zwischen dem deutschen Außenminister Gabriel und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Bei uns geht es gleich um eine neue Studie, die der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus in dieser Woche vorstellte. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sieht das deutsch-israelische Verhältnis nicht in einer Krise. Eine nachhaltige Verstimmung der Beziehungen werde es durch den jüngsten Vorfall nicht geben, sagte Schuster der Zeitung Die Welt. Er bedauert ausdrücklich, dass das Gespräch zwischen dem deutschen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu abgesagt worden sei. Er halte es generell für besser, über mögliche Unstimmigkeiten zu sprechen und sie direkt zu klären. Anlässlich einer Vollversammlung des Jüdischen Weltkongresses in New York haben US-Präsident Donald Trump und UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum Einsatz gegen Antisemitismus aufgerufen. In einer per Video eingespielten Ansprache erklärte Trump, beim Holocaust blicke man zurück auf das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Guterres versicherte, er werde in seinem Amt ganz vorne stehen beim Kampf gegen Antisemitismus. Israel habe das Recht, wie jeder andere UN-Mitgliedstaat behandelt zu werden. Das israelische Justizministerium hat die Auslieferung des 18-jährigen Michael Ron David Cutter an die USA abgelehnt. Dieser war Mitte März auch mit Hilfe von FBI-Experten in Ashkelon als mutmaßlicher Urheber einer Serie von Attentatsdrohungen gegen jüdische Institutionen in Nordamerika verhaftet worden. Cutter soll derartige Drohungen auch in Israel und 8 weiteren Ländern getätigt haben. Laut israelischen Pressemeldungen will ihn die dortige Staatsanwaltschaft der Erpressung, der Auslösung von Massenpanik und der Geldwäsche anklagen. In den USA wird er wegen insgesamt 245 Drohanrufen bei jüdischen Institutionen angeklagt. Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hatten Drohanrufe, antisemitische Schmierereien und Beleidigungen von Juden sprunghaft zugenommen. Der Leiter der niedersächsischen KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, Jens Christian Wagner, hat davor gewarnt, Flüchtlinge zu Besuchen in NS-Gedenkstätten zu verpflichten. Er und seine Kollegen seien generell gegen Zwangsführungen, sagte der Historiker. Er halte deshalb auch nichts davon, sie in den verpflichtenden Lehrplan von Integrationskursen aufzunehmen. Soweit die Meldungen.
In Deutschland sind weniger klassische Klischees über Juden im Umlauf. Nur noch 5% der Deutschen meinen, Juden hätten zu viel Einfluss. Das gehört zu den guten Nachrichten des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. 2009 wurde er auf Beschluss des Deutschen Bundestages eingesetzt. Der Kreis hat in dieser Woche nach 5 Jahren seinen zweiten Bericht vorgelegt. Die schlechte Nachricht? Die meisten befragten Juden erklärten, dass Angriffe und Beleidigungen gegen sie zugenommen hätten. Matthias Bertsch hat mit Mitgliedern des Expertenkreises gesprochen.
Neu in der gut 300 Seiten dicken Studie ist vor allem eines: die Perspektive der Betroffenen. In qualitativen Interviews und quantitativen Umfragen berichteten Juden von 3 unterschiedlichen Ebenen antisemitischer Erfahrungen, sagt Marina Czerniewski von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die an der Studie mitgearbeitet hat. Körperliche Übergriffe, offene Beleidigungen und versteckte Andeutungen.
Ungefähr 60% der Befragten geben an, Antisemitismus erlebt zu haben in Form von versteckten Andeutungen.
Zu diesen Andeutungen zählen zum Beispiel Fragen, die den Betroffenen signalisieren, dass sie als Israelis und nicht als jüdische Deutsche betrachtet werden und hierzulande nicht wirklich dazugehörten. Othering, Fremdmachen, lautet der Fachbegriff, der sich dazu in der Forschung immer mehr durchsetzt. Nichtjuden und vor allem sogenannte weiße Deutsche könnten diese Form subtiler Ausgrenzung oft nicht nachvollziehen. Die weniger subtilen Formen des Antisemitismus dagegen kämen von Rechtspopulisten und vor allem von Muslimen.
Die körperlichen Übergriffe, aber auch die verbalen Attacken gehen sie häufiger auf die muslimischen Täterinnen und Täter zurück. Sie werden auch deutlich benannt als Verursacher. Aber diese Zahlen und diese Muster müssen natürlich weiter erforscht werden.
Ein erster Schritt der Erforschung des Antisemitismus unter Muslimen ist eine Studie unter Imamen in Deutschland, die der Expertenkreis in Auftrag gab. Aydan Demirel von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, ebenfalls Mitglied des Expertenkreises, machte bei der gemeinsamen Vorstellung des Berichtes deutlich, dass sich die befragten Imame des Problems in ihren Gemeinden bewusst seien.
Zum Beispiel große Fragestellung mit dem Nahostkonflikt. Ja? Und das ist von den Imamen als ein sehr schwieriges Themenfeld beschrieben, wo schwierige Aussagen bis zu antisemitischen Deutungen artikuliert werden, wo sie versuchen, der Gemeinde zu erklären, das ist ein politischer Konflikt, das ist kein religiöser Konflikt. Man kann Israel kritisieren, aber man kann Juden in Europa für israelische Militärs oder Politik nicht verantwortlich machen.
Aber sind 18 Interviews mit Imamen, die sich alle freiwillig zum Gespräch bereit erklärt haben, repräsentativ angesichts einer Gesamtzahl von über 1000 Imamen, die insgesamt in Deutschland tätig sind? Nein, gibt Demirel offen zu. Und dennoch sei die Studie, gerade angesichts des Problems, dass der Antisemitismus auch in muslimischen Milieus weit verbreitet sei, ein wichtiger erster Schritt zu einer veränderten Perspektive.
Man sieht schon sozusagen, dass hier in der Gesellschaft sehr viel über Muslime und Antisemitismus geredet wird, immer als potenzielle Täter und so weiter, nicht aber als Problemlöser, als Aufklärer und so weiter und so fort. Und genau diese Studie diesen Aspekt ins Tageslicht gebracht. Wir können auf religiöse Gemeinden, auf Moscheen, auf Imame auch diese potenziell entdecken und dort können wir gezielt fördern.
Die kontinuierliche Förderung präventiver Projekte gegen Antisemitismus ist deshalb auch eine der Forderungen des Expertenkreises an die Politik. Außerdem hält er es für dringend nötig, dass antisemitische Straftaten konsequenter erfasst, veröffentlicht und geahndet werden und dass die Regierung das Amt eines Antisemitismusbeauftragten schafft, der alle staatlichen Maßnahmen ressortübergreifend koordiniert. Die Experten fürchten sogar, dass ohne eine ständige Bund-Länder-Kommission viele Maßnahmen der Antisemitismusbekämpfung dem Föderalismus zum Opfer fallen. Nun wird es darauf ankommen, diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Sonst droht dem neuen Bericht über den Antisemitismus das gleiche Schicksal wie seinem Vorgänger, dass er in den Schubladen verschwindet.
Der zweite Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, Matthias Bertsch, stellte ihn vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg.
Nach jüdischem Verständnis ist eine der schwersten Sünden die üble Nachrede. Die folgende Erzählung soll diese Bewertung beweisen und untermauern. In einem fernen Kaiserreich war der mächtige Herrscher schwer erkrankt. Eines Tages erklärte ihm ein junger Gelehrter, seine Krankheit sei eigentlich nur durch das fast unerlangbare Mittel, die Milch einer Löwin, beizukommen. Blieb also nur die Frage, wie man solch ein Wundermittel beschaffen könnte. Ein wackerer junger Offizier der Leibwache meldete seine Bereitschaft, selbst unter Einsatz seines Lebens das Wagnis zu versuchen. Bevor er aber den Palast verließ, warnte ihn der junge Arzt, der Versuchung ja zu widerstehen, selbst von der Löwenmilch zu trinken. Gerne hätte ich Ihnen die Abenteuer des jungen Offiziers und seiner Mannen erzählt. Aber heute kann ich Ihnen nur kurz und bündig berichten, dass mit bemerkenswertem Mut und unglaublichem Einsatz es ihm am Ende gelang, 3 Fläschchen Löwenmilch zu erlangen. Zusammen mit einem kleinen Löwenjungen, das man auf der Expedition gefunden hatte, brachte man die Medizin in Eilmärschen nach der Hauptstadt. Unterwegs, während einer stillen und langen Nachtwache, konnte der junge Offizier der Versuchung nicht widerstehen und er kostete einen Tropfen der Milch der Löwin. Wie betrunken sank er sofort zu Boden und träumte einen merkwürdigen Traum. Seine Glieder stritten untereinander, wer der wahre Herrscher des Körpers sei. In Reihenfolge meldeten Beine, Arme, Augen, Herz und Hirn ihre Ansprüche an. Ein jeder führte gute Gründe an, warum gerade er der wichtigste und bestimmendste Körperteil sei. Da meldete sich auch die Zunge zu Wort und erhob den Anspruch, König des Körpers zu sein. Geh zurück in dein Käfig, sonst sagen wir den Zähnen, dass sie dich beißen sollen, schimpften die anderen Gliedern gemeinsam. Was hast du schon im Vergleich zu uns zu melden? Der junge Mann erwachte aus seiner Ohnmacht. Doch war es ihm, als hätte er zu viel Alkohol getrunken. Er erlebte alles wie in einem Nebel und die Bewegungen seiner Glieder ließen sich nur schwer koordinieren. Im Gemach des Kaisers herrschte atemlose Spannung, als der junge Offizier an das Bett des Herrschers trat. »Hier, mein Herr, habe ich dir die Milch einer Hündin gebracht. Möge sie dir Heilung bringen.« »Jawohl«, er sagte, »Hündin«, obwohl er Löwin sagen wollte. Es kam einfach anders als beabsichtigt heraus. Brennenden Zornes ließ der Kaiser den jungen Mann verhaften und zu Tode verurteilen. Im Verlies der Burg träumte der Offizier wieder. »Seht nun, wie mächtig ihr seid«, spottete die Zunge den anderen Gliedern. Diese natürlich schlotterten vor Angst und konnten kaum sprechen. »Wegen dir werden wir alle umkommen«, lamentierten sie. »Kannst du uns retten?«, flehten sie die Zunge an. »Wenn ihr zugibt, dass ich König des Körpers bin, werde ich es versuchen«, antwortete die Zunge. Ja, es brauchte keine besondere Einsicht zu erraten, dass die Glieder mangels einer anderen Lösung der Zunge ihren Willen taten. Der Offizier bat vor seinem Tod, noch ein Wort sprechen zu dürfen. Dies gewährt, erzählte die Zunge mit viel Eloquenz von all dem Geschehenen und von dem falschen Wort. Man prüfte die Angaben, indem man dem Löwenjungen etwas von der Milch zu trinken gab, und der Kaiser wurde geheilt. Brauche ich noch hinzuzufügen, dass der Offizier mit Auszeichnungen und Ehren überhäuft wurde? Soweit ich weiß, leben weder Kaiser noch Offizier. Denn all dies geschah vor langer, langer Zeit. Die Zunge jedoch regiert noch immer und hält unser Schicksal in ihrer Macht. Also dann, meine lieben Zuhörer, Vorsicht ist geboten. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.